Hallo und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten aus der Verbandsgemeinde Rülsheim. Heute Folge 2 der 5. Staffel und wir befinden uns in einer der genialsten Kneipen, die wir in der Verbandsgemeinde Rülsheim haben, im Wedigo beim Heiner. Und nehmen hier, wie soll das anders sein, einen Podcast auf mit zwei Autoren, mit einer Autorin und einem Autor. Und da haben wir uns gedacht, da setzen wir uns in der Raucherkneipe. Ne? Das hat schon so einen Stil von was Coolem. Und treffen hier Chantal König und David Emling. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Und lieber David, du bist Wiederholungstäter, zum zweiten Mal zu Gast, ja. Und die Frau König, die treffe ich zum ersten Mal hier im Rahmen des Podcasts. Ansonsten ist sie eine Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung. Sie sind im Bereich Ordnungsamt tätig.
Das ist korrekt, stimmt, ja.
Was machen Sie da?
Eigentlich so alles, was so Straßensicherheit angeht, Straßenverkehr, Baustellensicherung, Gerüststellung. Parkausweise, das sind so die Hauptaufgaben.
Also wenn jemand einen Strafzettel gekriegt hat und ist sauer, dann bitte wenden Sie sich an Frau König, wenn er mit einer Umleitung irgendwo nicht einverstanden ist. Wenden Sie sich an Frau König und wenn Sie ein Buch lesen wollen, wenn ihr ein Buch lesen wollt, in dem es um Himmelstrilogien oder sowas ähnliches geht, da kommen wir gleich dazu, dann auch an Frau König wenden. Lieber David, wie sieht's aus mit der Schule ohne Rassismus? Laufen die Projekte hier bei uns? Das war ja das letzte Mal unser Thema.
Ja, die laufen super. Die politische Lage macht mich nicht arbeitslos. Das wird auch so bleiben. Aber ja, ich bin sehr zufrieden hier. Also vor allem die IGS hier ist sehr aktiv, das ist wirklich toll. Und komme ich gar nicht noch sozusagen, was die alles so vorhin. Und andere Schule auch, ist wirklich toll, mache ich nach wie vor sehr gern.
Und das ist dann auch so dein Hauptamt, ne? Ja. Womit du dein Geld verdienst. Ja, und heute wollen wir aber über ein Nebenamt reden, über eine Leidenschaft. Mhm. Über eine Sache, die sicher euch auch beiden sehr wichtig ist, nämlich Texte zu Papier zu bringen, die dann andere Menschen lesen. Das ist das Thema und da freue ich mich sehr, dass ich da mal mit zwei Leuten reden kann, die das tatsächlich erfolgreich machen. Ihr habt ja eure Leserschaft, ne? Ich habe natürlich mich vorbereitet und geguckt bei Amazon, was da so zu Käfe gibt, ne? Wenn man da eintippt, Chantal König und David Emling, findet man tatsächlich Werke. Und David, bei dir habe ich gesehen, du hast jetzt ein neues Buch, ein Vorwort von Mo Asumang, die natürlich auch die Verbindung zu beiden Gesprächen, die wir geführt haben.
So ist es, genau.
Die richtig. Du über die andere Arbeit kennengelernt hast.
So ist es, ganz genau, ja. Die hat, das war damals so im Gespräch, das war in der Zeit, wo wir relativ viel zusammen unterwegs waren. Und die Mo Asumang hat eine sechsteilige Doku-Reihe gemacht für Dreisat, wo sie sich mit verschiedenen aussätzige Gruppe in Anführungsstriche befasst hat, also ganz linke Leute, ganz rechte Leute, aber ach, und das war die Serie, die mich am Mensch interessierte, das war die Krise der Männer. Und die Krise, also dieses ganze, genau, diese ganze Thematik, wie sich das Männerbild wandelt, wie sich das Vaterbild wandelt, das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich komme mal später noch drauf, wenn ich über meinen aktuellen Roman, den ich schreibe, spreche. Genau, und dann dachte ich, hey, das wäre doch eigentlich passend, wenn die für diesen Erzählband, also das ist ein Band mit 12 Erzählungen, es ist kein Roman, es sind Erzählungen, und da ein Vorwort schreibt. Und so kam das.
Und das Buch heißt Letzter Gruß durchs blinde Fenster.
Ja, genau.
Ehrlich gesagt, David, wenn ich den Titel so her, denke ich, das könnte düster sein.
Ja, das ist es teilweise schon. Also Letzter Gruß, das ist, also es geht viel um Abschied, aber auch Neuanfang, die Möglichkeit eines Neuanfangs. Und mich hat das Bild von so einem blinden Fenster so interessiert, weil das ist ja etwas so ganz langsam, aber allmählich, dadurch, dass es undicht ist, wird es ja so, fängt es so langsam an, so milchig zu werden. Und irgendwann ist der Moment, dass man nämlich durchgoogeln kann. Das dauert ganz lang, aber irgendwann ist es soweit und dann ist das Fenster sozusagen, hat nämlich die Funktion, die es ursprünglich haben sollte.
Wie das letzte Blatt, was vom BMW.
Ja, genau, aber und das ist für mich so ein bisschen symbolisch für die Möglichkeit, auch in seinem eigenen Leben noch eine andere Richtung zu geben. Und das beschäftigt alle die Figuren in diesen Erzählungen doch sehr stark. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und es gibt natürlich welche, die dann erfolgreich noch die Richtung ändern, andere gar nicht mehr. Wieder andere erkennen es gar nicht, dass sie die Möglichkeit hätten und so, ja. Und das ist so, das beschäftigt die alle. Und beschäftigt natürlich auch mich, der diese Figur erschaffen hat, klar. Ja.
Ein Buch von dir, das trägt einen Titel, der erklärt, warum wir uns schon so lange kennen und trotzdem du aktuell nicht in der Verbandsgemeinde wohnst, in der Ferne zu Hause. Ja, Texte zu Nähe und Ferne.
Richtig, ja. Mhm.
Kleiner Spaß, ne? Du wohnst ja in Bellem, bist aber ein Lehmerscher.
So ist es. Lehmerscher, kann man absolut, sind, absolut, ja.
Müssen wir noch nicht mehr groß erklären. Mhm. Dieses Sammlung mit Erzählungen, glaube ich.
Genau.
Zusammen mit Michael Landgraf.
Richtig, genau. Das ist tatsächlich eher ein Projekt im Rahmen von Schule ohne Rassismus, mehr oder weniger, weil wir dachten, wir haben uns diesen Weltflüchtlingstag rausgesucht als Motto-Tag. Das ist ja 20.06. war jetzt gerade wieder vor kurzem. Und da dachte man, wäre doch mal schön, wenn man da so kleine Sammlung, Anthologie machen mit Leuten, die auch Fluchterfahrung haben, andere wiederum nicht, die aber Leute kennen oder auf verschiedene Art und Weise dieses Thema Nähe, Ferne, Heimat, Zugehörigkeit, ja, was braucht man dafür, in Texte versuchen umzusetzen.
Hast du Michael Landgraf auch in der Schule kennengelernt, in Germasche?
Ah jo.
Seinerzeit.
Ja, natürlich, ne? Ja, ja. Er sagt immer, der war bei mir im Unterricht geguckt. Dann habe ich gesagt, du sagst das immer falsch, das stimmt nicht. Ich, ja, bin, nämlich, katholisch. Ich bin katholisch.
Ah, jo, ja, hallo. Ja. Ja, bitte. Michael Landgraf, evangelischer Pfarrer, so, ne? Der in Germasche evangelische Religion zu
so ist es, genau.
Auf der legendären Hanna Renzing.
Ja,
und,
ja.
Und der auch ein ehemaliger Schüler, mit dem ehemaligen Schüler den Film gemacht hat, von Hivo noch Trivo oder wie er heißt, der gerade im zweiten Teil da in Lehmerscher auch im Zusammenhang mit dem Fährfisch zu sehen war dann ganz nett, weil der Michael Landgraf auch mit dabei war und auch Erläuterungen zum Film gegeben hat. Mhm. Also ein kleiner Anknüpfungspunkt, genau, in der Person, in der handelnden Person. Ja, wir gucken gleich nochmal genauer hin durchs blinde Fenster, weil es so sehr spannend ist, wie man dann auf so Figuren und Erzählungen kommt, und blicken zunächst einmal auf Elba. Liebe Frau König, Elba, Himmelstrilogie ist die Überschrift. Und dann gibt es drei Bände, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Sternenwale, die Mondfüchse
und die Sonnenfalken, genau.
Die Sonnenfalken.
Genau.
Anderes Genre oder eigenes Genre? Erzählen Sie mal ein bisschen, was es da damit auf sich hat.
Genau, das ist das Fantasy-Genre. Und es kam eigentlich durch einen Zufall, dass ich mit einer ehemaligen Arbeitskollegin mal zusammensaß und sie meinte, hey, du schreibst doch Geschichten, seit du klein bist, hast du mal Lust, dass wir deine Kurzgeschichte schreiben? Und ich so, natürlich, klar, lass mal zusammensetzen, überlegen, was denn los ist, was man so machen kann. Und der Name Elba kam zum Beispiel daher, dass ihr Patenkind sie immer so genannt hat. Dass es aber eine italienische Insel ist, kam dann irgendwie in Band 2 erst raus, also habe ich erst in Band 2 rausgefunden. Ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man es im Internet eingibt.
Napoleon, ne? Hm? Napoleon war auf Elba, ne?
Das kann sein, das ist eine gute Frage.
Aber dann wäre es eine französische, Korsika, ja, wir schmeißen alles durcheinander. Das ist so der Moment, da wieder schneide mal gern.
Ja, alles gut.
Sebastian macht sich mal schnell eine Zigarette, bevor wir hier noch durcheinander kommen. Ich habe sie unterbrochen.
Alles gut, kein Problem. Genau, es sollte eigentlich nur ein Band werden, also eine Ausfertigung sozusagen. Es kamen aber dann so viele Gedanken dazu und Ideen dazu, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir noch ein zweites Band. Und dann war aber selbst das noch nicht wirklich zufriedenstellend fertig, dass wir gesagt haben, komm, jetzt machen wir ein drittes Band, machen wir eine Trilogie draus, eben die drei Elemente mit rein, in dem Sinne Himmel, Erde und Wasser. Und dann am Ende wurden es wirklich drei Bücher, was eigentlich niemals so mit gedacht wurde, niemals erwartet wurde, dass es wirklich dieses Ausmaß erreicht.
Fantasy, bedeutet erfundene Welt, kann man das so?
So ähnlich. Also Urban Fantasy hat es angefangen in dem Bereich. Urban Fantasy ist sowas wie Harry Potter. Also Fantasy, die in der aktuellen, für uns realen Welt existiert oder spielt. Band 2 ist dann schon stärker ins Fantasy-Genre rein, weil es da einfach um einen anderen Planeten geht, wo auch eine Parallelhandlung immer noch auf der Erde spielt. Und in Band 3 sind wir wieder komplett auf der Erde. Dementsprechend ist es hauptsächlich Urban Fantasy, würde ich sagen.
Und wie man auf die Figuren und sowas kommt, da blicken wir gleich drauf. David, du hast, wenn ich das richtig in die Reihenfolge bringe, den ersten sehr bekannten Roman Daniels Hang. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam.
Ja, wie kam es dazu? Das ist, wie man so zum Schreiben generell kommt, oder ich würde ja leicht pathetisch sagen, es kam eher zu mir. Es ist jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, was, man hat Zeit und denkt, was will ich denn so machen? Ja, ich schreibe mal. Also das ist kein Hobby, das ist eigentlich was man machen muss, weil einem Dinge beschäftigen, die man so einen Schnitt verarbeiten kann. Also ganz viele Leute verstehen das nicht, die sind dann auch einfach keine Autoren oder Autorinnen, was auch in Ordnung ist, aber es gibt einfach so einen Punkt, wo man merkt, nein, ich muss das irgendwie sprachlich verarbeiten, was ich so erlebe, was ich mich so beschäftigt, und es dauert eine Weile, bis man sich selbst, also das ist so der erste Schritt, sich selber zuzugestehen, dass man Autor ist. Das ist gar nicht so leicht, weil wenn so jemanden fragt, ja, was machst du denn so? Ne? Ja, ich bin Autor. Ja, wieso? Kannst du auch was anderes machen? Ne? Das kommt immer wieder, weil es dauert lang, bis man irgendwas zu Papier bringt. Man verdient kein Geld. Das ist eigentlich kann man sich fragen, warum macht man sowas eigentlich? Deshalb,
Man muss es machen.
Das ist der Punkt. Man muss es machen.
Das heißt, du wirst jedem, der so sagt, ich hätte schon immer mal gern was geschrieben, wird sagen, hey, warte ab, bis der Moment kommt, wo es muss.
Ja, genau. Würde ich sagen, ja. Oder vor allem, ich würde zumindest sagen, erwarte nicht, dass gleich jemand sich dafür interessiert. Weil der Markt ist riesig, das muss man auch sagen. Und es gibt so viele tolle Autorinnen und Autoren. Also die Welt wartet nicht auf einem. Aber wenn man lang dabei bleibt, glaube ich schon, dass man was zustande bringen kann, was spannend ist. Genau.
Das stimmt, ja.
Und du würdest für dich sagen, es ist der Moment gekommen, da war dieses Thema einfach da und zu Papier gebracht.
Ja, genau. Und war
als Bild oder als Gefühl oder was?
Es war Gefühl. Es war so ein bisschen ein diffuses Gefühl, weil ich so am Anfang, ich war gerade mit dem Studium fertig und habe dann angefangen, so ein bisschen meinen Job zu machen und dachte dann, und für mich war es so, und das ist, glaube ich, auch die Generation von mir, die schon sehr auf Sicherheit bedacht war, wieder stärker im Vergleich zu anderen Generationen. Und was uns wichtig war oder mir wichtig war, ist also, ja, nach dem Studium, ich habe ja was ein bisschen Abgefahrenes studiert mit so Philosophie und sowas, war immer so die Frage, was macht man da damit, ne? Und so die Angst, kriegst du überhaupt einen Job und so weiter. Und dann hatte ich diesen Job, der jetzt in Ordnung war, im Nachgang betrachtet, aber es war natürlich bei weitem nicht das, was ich mir so erhofft hatte. Wenn man so, man studiert Philosophie und denkt dann, sowas kann ich doch im Alltag danach anwenden. Und natürlich kann man das so ends to ends nicht. Und es war so dieses Gefühl von Verwirrung und Diffusität, so ein bisschen, wo gehe ich eigentlich hin und wo geht es nah und so weiter. Das alles hat mich, dann war der Moment, wo ich sage, ich muss eine Figur erschaffen, der so ähnlich geht. Nicht genauso, es geht nicht darum, biografisch irgendwas zu machen, sondern sozusagen einen Teil von sich selber zu nehmen und dort raus eine Figur zu erschaffen und das dann fiktional aufzubauen. Das war so der Impuls für dieses Buch. Ja.
Also eine Figur, die ihren Platz sucht.
Genau, absolut, ganz genau. So ist es, genau.
Allgemein gesagt.
Richtig, genau.
Und das ist der Daniel.
Und das ist der, genau, der eigentlich auch einen vernünftigen Job hat und einen tolle Frau hat, aber irgendwie noch so Leidenschaft hat, die halt auch so ähnlich wie bei mir so schreibe, so ein bisschen die Richtung, also es ist schon autobiografisch natürlich, und der dann irgendwie sich irgendwann fragt, soll ich dieser Leidenschaft nicht mehr folgen und mich traue und nicht und dieses normale Leben aufgeben, und dann später natürlich kommt die Frage, muss man es überhaupt aufgeben, kann man nicht beides gemeinsam machen, dann wird er irgendwann noch Vater von einem Kind und dann wird es natürlich noch komplizierter und so weiter. Das ist so die. Genau.
Und das hat auch autobiografische Züge. Ne?
Absolut, ja, ja.
Wir sind uns mal vor einem Kreißsaal begegnet.
Ja,
ne?
Richtig.
Auch nie vergessen.
Und zwar nachts um 2 Uhr irgendwas.
2 Uhr irgendwas, ja. Standen die dort und wir sind auch gekommen.
Aber bei euch hat es nicht so lange gedauert wie bei uns, weil ich nie vergesse.
Ja, ja. Ich auch nicht. Sie haben eben, Frau König, genickt und zustimmend dem David recht gegeben, als er gesagt hat, es dauert eine Weile.
Ja, das stimmt, ja.
Wie war Ihr Prozess, sage ich mal, um zum Thema zu kommen?
Ja. Also mir ging es eigentlich genau wie dem David. Ich habe als Teenager schon angefangen zu schreiben mit dem Wunsch, ich muss jetzt was schreiben, ich möchte jetzt... gerade mal nicht samstags abends irgendwo draußen in einer Kneipe sitzen, sondern als Teenager einfach zu Hause gesessen und geschrieben, weil mir es einfach viel mehr Spaß gemacht hat und auch viel mehr Freude in dem Sinne auch, aber auch ein bisschen mehr Stabilität, weil das war damals bei mir so der Beginn, also als Scheidungskind halt dementsprechend war der Wunsch nach Stabilität da und nach einer Routine und das hat dann das Schreiben sehr gut abgefangen. Und ja, so ging das eigentlich los. Es hat mich eigentlich seitdem nicht mehr losgelassen. Also ich glaube, ich habe zu Hause auch 4 Kartons voll mit Ideen für eventuelle irgendwann mal wieder Bücher, wenn ich mal wieder Zeit habe zum Schreiben.
Hat die Ilba was Autobiografisches an sich?
Nein. Also viele Charaktere aus den Büchern sind von Freunden aus dem Freundeskreis inspiriert. Es ist aber eher die Message, die da drin ist, dass Familie nicht immer nur Blutsverwandtschaft sein muss, sondern auch Freunde halt sein können oder halt ganz andere Menschen, die einfach gar nicht so in das Leben eigentlich reinpassen, die aber trotzdem da sind auf einmal und dann da halt die Familie bin. Das ist eher so der Punkt, den habe ich halt auch die letzten Jahre immer wieder erlebt und erleben dürfen vor allem. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich einen sehr tollen Freundeskreis habe, der das auch so mitmacht.
Braucht, also wenn man Fantasy schreibt, ist die Realität, in der wir leben, so trist, dass man denkt, es muss die Realität auch irgendwie übersteigen? Also man muss mit seinen Texten darüber hinaus
ragen? Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, das Leben an sich und der Alltag an sich hat schon was sehr, sehr Fantastisches in vielen Punkten. Ich bin auch ein ganz großer Fan zum Beispiel. Es gibt eine, ich glaube, es ist eine britische Instagram, ja, Ikone nicht, aber auf jeden Fall sagt man so, ja, romantisier doch dein Leben, mach doch mal schöne Sachen, also aus dem Alltag was Schönes. Und sie hat auch mal irgendwann gesagt, ja, Fantasie ist überall drin. Also selbst wenn ich jetzt meine Tasse da stehen habe mit dem Kaffee, wo du denkst, ah gut, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, damit ich in den Tag starten kann, kannst du auch sagen, hey, das gibt mir jetzt so Energie für heute, was ich alles erleben kann. Ich gehe auf eine kleine Quest, ich mache ein kleines Abenteuer aus diesem Tag draus. Ich finde, das ist alles einfach eine Ansichtssache, wie man das sich selber aufstellt und wie man das selber sieht. Also klar kann man sagen, der Alltag ist trist und langweilig und ja, ich bin froh, wenn es vorbei ist, wenn Wochenende ist oder sowas. Oder man kann halt auch sagen, jo, es ist halt neuer Tag, neues Glück, neues Abenteuer, was auch immer. Also, ja.
Ich habe in den Rezensionen zu Ihren, also wieder auf Amazon natürlich, zu Ihren Büchern gelesen, dass da Leserinnen und Leser schreiben, wann geht's endlich weiter? Ja, ich will unbedingt wissen, was da noch passiert. Wird es mit der Elba weitergehen?
Oder? Nein, das war ein einmaliges Projekt. Fantasy. Ich bin auch eher so der Historienschreiber. Deswegen, also ich schreibe eher historische Romane normalerweise. Das war jetzt wirklich nur ein Freundschaftsdienst für meine Freundin damals mit Band 1. Und dass es halt dann so ein bisschen ausgeartet ist, ist einfach schön. Aber Fantasy ist dann doch eher, wo ich sagen muss, ich finde dann Geschichte noch ein bisschen, ein Ticken spannender.
Wie ist es, wenn Leser sich melden? Also kriegt man dann eine E-Mail ab und zu von jemandem, wo sagt, ich habe das gelesen und warum ist das so und so? Also geht es auch um Inhalte? Oder?
Ja. Ganz oft sogar. Also E-Mails kommen sehr oft. Es gibt ja auch im Impressum meistens meine E-Mail-Adresse mit drin, die Autoren-E-Mail-Adresse. Und da kommen schon Fragen und dann auch manchmal, wenn es so heißt, ja, ich habe das jetzt so und so verstanden, ist das wirklich so oder ist es nicht so? Oder kann das sein, dass eventuell das und das auch passiert? Da darf man natürlich nicht sagen, ja, passiert oder, sondern man sagt einfach, lest doch noch ein bisschen weiter, du bist schon auf dem richtigen Weg, guck mal noch ein bisschen weiter. Aber ja, kommen schon viele Anfragen.
Gehen wir mal ein bisschen zur Schreibtechnik, also zur Art, wie man da dran geht. Schreiben Sie am PC gleich von Hand? Gibt es eine Skizze zunächst oder wie geht man da dran?
Ich arbeite lustigerweise mit vielen Medien. Also ich bin ein ganz großer Zugfahrer. Ich fahre ganz viel durch Deutschland mit dem Zug und schreibe dann meistens mit dem Blog.
Sie wohnen doch in Rilse und schaffen in Rilse.
Ja, aber ich hab halt einen sehr breit gefächerten Freundeskreis deutschlandweit. Dementsprechend, die muss man ja auch alle mal wieder besuchen. Und dementsprechend auch ganz oft auch zur Familie in die Eifel rüber. Deswegen fährt man da gerne mit dem Zug. Und da man ja relativ lange fährt, hat man auch relativ viel Zeit zum Schreiben. Und zu Hause habe ich ein Diktierprogramm. Also ich schreibe dann nicht am Rechner, ich mache mir dann ein Headset an oder ziehe mir das Headset an und diktiere einfach meinen Text, den ich per Hand geschrieben habe, auch ins Programm rein.
David, wie ist das bei dir? Wie gehst du technisch
drauf? Ich schreibe eigentlich nur am PC, weil ich parallel zur Geschichte, die ich entwickle, ganz viele Notizen nebenbei mache, was könnte an welche Stelle noch passen. Und interessanterweise ist es eigentlich immer so, das war jetzt bisher bei allen Texten so, Erzählungen wie auch der Roman und jetzt der neue wahrscheinlich auch, ich kenne eigentlich immer den Anfang und ich kenne immer den Schluss. Und was dazwischen passiert, muss man dann sehen. Und es gibt dann ab so einen Punkt, und an dem bin ich übrigens witzigerweise gerade, an dem irgendwann, das klingt ganz komisch, aber an dem der Text mehr weiß als der Autor. Und man muss sich leiden lassen von dem, was dann passiert. Man schreibt nämlich und denkt eigentlich genau, ja, ich kenne meine Figur, ich weiß genau, was jetzt passiert. Und dann kriegt man von außen Rückmeldung, also das brauche ich auch von befreundeten Autoren, denen ich dann irgendwann so einen Absatz schicke. Und dann kriege ich Rückmeldungen, ja, also toll, aber wolltest du, dass der so ein bisschen unsympathisch rüberkommt? Und so nicht, nee, überhaupt nicht. Und dann liest man das nochmal und denkt, ach Gott, ja, stimmt. Und das ist der Moment, wo man, und dann kann man entscheiden, schreibe ich alles um, so wie ich es gern will, oder lasse ich den Text zu mir sprechen, ne? Und das ist so der Moment, wo der Text eigentlich schon weiter ist als man selber. Und da muss man drauf hören und das dann mitentwickeln. Das ist gerade sehr interessant, die Phase. Ach, frustrierend manchmal, aber auch interessant.
Also der Anfang und der Schluss?
Ja.
Dann weiß man?
Genau, meistens so Bild. Ne? Mit dem Bild fängt es eigentlich an, dass man irgendein Bild vor sich hat, wo man denkt, ja, die Figur sitzt da und macht das und so und das irgendwie sowas, genau.
Und so endet es dann
auch. Und dann, genau. Mhm. Ja.
Und zwischendrin läuft der Text irgendwann von der Lehre.
Ja,
das ist und tatsächlich. Und verselbstständigt sich, ja, ne? Wenn ich richtig verstanden habe.
Genau. Tatsächlich, ja. Mhm.
Und dann muss man ja nochmal genau selber lesen, bin ich denn jetzt eigentlich?
So ist es, genau. Und das ist, glaube ich, mit das Anstrengendste, wenn man auch einen Roman schreibt, der jetzt über 200 oder mehr Seiten geht, dass man da immer dran bleibt und dem Text auch die Freiheit lässt, aber gleichzeitig hier nicht, das nicht aus der Hand gibt, dass das beliebig wird. Das könnte ja alles passieren. Das darf natürlich nicht. Man muss selber schon den Plan irgendwie im Kopf behalten, aber gleichzeitig auch dem ein bisschen Freiheit gewähren. Und das ist ein schmaler Grat manchmal.
Du hast gesagt, du schreibst am PC. Reden wir mal noch über die äußeren Umstände. Mhm. Steht da dann Kaffee, Tee, Rotwein, Bier, Scholle? Musst gucken, dass die Kinder schlafen? Sind die außer Haus? Darf der Fredehelm sein? Lief da Musik? Also ganz blöd gefragt, wie ist das Setting für sowas? Oder fährst du in Toskana im Urlaub?
Das wäre nicht schlecht, das würde ich mal probieren. Ne? Nee, also es hat sich gewandelt. Tatsächlich in der früher war meistens Ovitz so die Zeit, wo ich auch gern irgendwie Flash Roadway aufgemacht habe, weil man meint so, ne, so Hemingway-Style, man muss sich jetzt irgendwie
wieder volllevel lassen.
Deshalb sind wir in der Raucherkneipe und ganz klar. Und ja, das hat eine Weile funktioniert, aber nur auf die Kurzdistanz, also bei Kurzgeschichte oder sowas. Aber der Hemingway hat ja auch nur Kurzgeschichte geschrieben, vor allem deshalb hat es wahrscheinlich funktioniert. Aber, und es hat sich gewandelt, durch die Kina vor allem hat es sich massiv gewandelt, dass ich eigentlich morgens anfange. Ich bringe die in die Schule und in den Kindergarten, dann gehe ich heim und dann nutze ich so die Zeit, so, je nachdem, wie es auch mit dem Job klappt, aber so die ersten 2 Stunden vom Dach, wo der Dach noch gefühlt so unverbraucht ist. Ich versuche dann auch nicht zu viel Nachrichten zu lesen, nicht irgendwie, was weiß ich, was wieder passiert ist in der Ukraine oder schon was, sondern
Amerika,
dann
zieht dich,
oder Amerika,
wird morgens, ne?
Zugeballert, natürlich. Allem, und da muss man aufpassen. Man muss gleich irgendwie, ich mache dann meistens das Exposé von meinem Roman auf, das ist schon länger her, wo die Geschichte komprimiert drinsteht und halt das Manuskript und versuche dann an die richtige Stelle wieder nicht zu finden.
In Microsoft Word.
Ja, genau.
Und das funktioniert gut, ja. Sodass man dann genug dann das auch an den Verlag schicken kann, Frau König?
Ja, schon, doch. Also ich habe auch, Microsoft Word nutze ich auch. Und es gibt ja auch gewisse DIN-Formen, die man einrichten kann. Und dann passt das schon ganz gut fürs Lektorat.
Sie müssen jetzt morgens in deiner ersten unverbrauchten Stunde des Tages bei uns gestochen haben und am Schreibtisch sitzen oder halt im Homeoffice. Außer Sie haben gerade Urlaub. Wie ist Ihr Setting zum Schreiben?
Ich bin eine Nachteule, muss ich gestehen. Ich habe zu Hause eine ganz kleine Schreibtischecke, wo dann halt mein Headset liegt mit Kopfhörern drauf, mit Musik. Meine kleine Nachttischlampe und meinen PC und dann halt dementsprechend sitze ich auf dem Stuhl, ganz gemütlich, meistens mit Tee. Bin dann doch eher so ein bisschen von den britischen Schriftstellen inspiriert. Und ja, und dann diktiere ich halt meinen Text und sitze dann da halt meistens im Schneidersitz und mit meinem Tee und ganz gemütlich.
Und dann, wenn der Text dann im Kasten ist, sage ich schon mal, dann lesen Sie ihn wieder?
Dann lege ich ihn meistens so 1-2 Wochen weg, dass ich ein bisschen Abstand bekomme zu dem Text und lese dann nochmal durch und denke mir teilweise auch, okay, dann müsste ich vielleicht noch ein bisschen was verändern, markiere mir das dann auch.
Aber also ausgedruckt dann oder
nee? Nö, einfach so am Rechner dann. Mhm. Genau.
Und dann geht es noch einmal richtig in die einzelnen Sets?
Ja, genau, dann wird es nochmal bearbeitet, bis ich dann sage, okay, gut, ich bin jetzt zu, ich sag mal, 95% zufrieden und dann geht es ins Lektorat. Weil meistens ist es nämlich so, dass wenn man sagt, ich bin 100% zufrieden, habe ich zumindest so erlebt, wird das Lektorat auf jeden Fall sehr, sehr niederschmetternd. Und mit 95% weiß man, es ist noch nicht ganz ausgereift, es ist noch okay, es ist noch Luft nach oben. Und dann trifft es einen nicht so hart, wenn das Lektorat dann kommt.
Über das Lektorat und die Schritte der Veröffentlichung, da wollte ich gerne auch nochmal sprechen. Wir sind jetzt so ein bisschen bei der technischen oder beim Zustandekommen. Wie lange braucht es denn, bis so ganz blöde Frage vielleicht, bis so ein Ding fertig ist, wo man es dann auch wirklich, wo man sagt, so ist das ist ein Stand, der gefällt mir jetzt so gut, dass ich das jetzt auch abzugeben bereit bin.
Also bei meinem Erstlingswerk vor Elba habe ich, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Und bei Elba war so ein bisschen das Ziel, jedes Jahr ein Buch rauszubringen. Dementsprechend war das dann schon sehr, sehr zeitlich fordernd und anstrengend ein bisschen, aber ich denke, wenn man so ein bisschen roten Faden hat und ungefähr weiß, wo es hingehen soll, dass es dann auch relativ gut klappt. Ich meine, gut, ich habe keine Kinder, dementsprechend ist da ein großer Faktor weg. Aber so an sich ist das schon machbar. Wir hatten viel Einbußen, aber ja.
David, wie ist in der Zeitfenster, sag ich mal, oder die Gesamtzeithorizonte?
Ja, also ähnlich, aber es kommt drauf an. Also ich habe jetzt gerade neulich zwischendrin eine Erzählung geschrieben, das, was ich normal selten mache, aber da war ein Preis ausgeschrieben in Bad Dürkheim, Limburg-Preis, weil die Limburg ist 1000 Jahre Woche das Jahr und die haben da so einen Wettbewerb halt gemacht und ich kannte den schon länger, den gibt es alle 2-3 Jahre wird er ausgeschrieben und dann wollten die was machen, so in Richtung, naja, es muss ein Bezug haben zur Limburg, Festung, Mittelalter, irgendwas und dann dachte ich, Mittelalter, ich weiß auch nicht, aber sofort der Begriff Festung hat mich gelernt, das ist so heißt die Geschichte auch und ich habe dir eh gereicht und tatsächlich den Preis gewonnen, da habe ich das sehr strukturiert runtergeschrieben in 2 Monaten, so 10-12 Seiten irgendwie, also das geht dann schon, wenn man eine klare Idee hat, aber so ein Roman braucht bei mir schon länger, also ich kann sagen, dass den Roman, ich schreibe jetzt seit einem Jahr da dran, man wird sicher noch
der aktuelle,
der wird sicher noch 2 Jahre brauchen.
Und du hast vorher gerade so ein bisschen angedeutet, Vaterrolle als Thema.
Ja, richtig. Ja, das wird im Zentrum stehen von diesem neuen Ding, genau. Also es wird um einen Vollzeit-Familienvater gehen, also quasi um ein Ehepaar, das die Rolle getauscht hat, wie man so gemeinhin macht oder immer noch oft macht und er wird aber dann von seiner Frau verlassen und stürzt sozusagen so ein bisschen in eine Sinnkrise und ja, was mache ich jetzt? Ne? Und ist aber ein leidenschaftlicher Vater und will das auch weiterhin machen und
Anfang und Ende sind klar?
Anfang und Ende sind klar.
Ich habe schon verlassen am Anfang?
Das hat sich jetzt gerade in der letzten Woche gewandelt. Eigentlich, das ist ein Beispiel, wo der Text mehr wäre. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit, dass er erst verlassen wird auf Seite 30, 35, aber dadurch, dass ich die Rückmeldungen von meiner Kollegin gekriegt habe, der hat schon so eine gewisse Schwermut in sich und so ein gewisser Groll und wo kommt denn der her? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, der kommt daher, dass er schon verlassen worden ist. Und dann macht es Sinn. Das sind die Dinge, ne?
Jetzt haben wir es, glaube ich, kopiert. Jetzt haben wir, ne?
Ja, jetzt genau. Das kopiert, ist wunderbar. Das so ist es. Und deshalb ist er schon verlassen und dann wird er sich, ja, ich sage es, ne? Wie man Pelze sagt, reißt sich der Arsch auf, dass es trotzdem weitergeht im Alltag, seine Kinder gut geht. Und dann kommt noch dazu, dann kommt, und da arbeite ich damit zurückblende, dass er, dass sein Vater früh verstorben ist an Krebs und dass sein Vater so sein großes Vorbild war, weil das ein ganz toller Vater war. Du hast auch die Idee, selber so ein toller Vater zu werden, muss ich so langsam seine Mutter annähern, die dort immer noch leidet. So diese, also so um
Aufarbeitung,
Vergangenheit, Aufarbeitung, ja. Um auch die Zukunft neu irgendwie zu gestalten, so ein bisschen in die Richtung. Und das so in die Richtung wird das gehen, genau. Und dann wird, und dann gibt es irgendwann zwei Plot-Twists, wie man so schön sagt. Der erste ist, er trifft seinen Jugendfreund nach Ewigkeiten wieder, der ihm hilft, sozusagen in sein neues Leben wieder zu kommen. Und es funktioniert
auch. Das ist frei.
Und das zweite ist dann, die Frey steht irgendwann wieder vor der Tür.
Ach
und
nee.
Noch einmal Jahr, anderthalb.
Die Mutter.
Die Mutter und sagt, hey. Es war ein Fehler, ich will wieder kommen.
Nee.
Und dann ist die froh, was er macht.
Das ist eine neue Frey.
Nee. Nee, nee.
Alla. Nein. Und das Ende ist im Kopf klar?
Ja, Ende ist klar.
Und wie war's? Und die Titel?
Das ist noch nicht klar.
Du, dazu lese ich später noch was vor. Ich habe die ganze Zeit hier ein Buch vor mir lesen. Ja.
Sehr gut.
Aber auf egal. Wie ist das aktuelle Projekt bei Chantal König?
Ich habe aktuell Schreibpause. Aufgrund vom Einzellehrgang, den ich aktuell mache, und das wäre einfach also zeitlich nicht mehr machbar.
Eine Ausbildung, ja.
Genau, das sind Verwaltungsfachangestellten.
Und Sie sind eine Quereinsteigerin, wenn man das so sagen darf, ne? Im Verwaltungssektor und ja, aktueller Arbeitgeber. Hat dir die Möglichkeit gegeben, noch einmal die Ausbildung zu machen.
Genau, da bin ich auch sehr froh drum. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde dann gerne die ganze Energie, die ich halt habe, abseits der Arbeit in diesen Lehrgang, diese Ausbildung stecken. Und dementsprechend ist gerade aktuell eine kleine zweijährige Schreibpause.
Dann bleiben wir mal noch bei Elba. Das war das Letzte, was veröffentlicht wurde.
Ja.
Gibt es Themen, die Ihnen besonders leicht von der Hand gehen oder Themen, die Sie meiden? Also man sagt ja bestimmte Schriftsteller noch, sie können nicht über Liebe schreiben oder sie können nicht über Erotik oder über was weiß ich, ja, über sie können keine Spannung aufbauen und so.
Ja.
Wie gibt es da Sachen, wo Sie sagen, oh, du merkst selbst, der Text will nicht dahin?
Ich habe es im Bereich zum Beispiel Erotik und Thriller. Also ich kann keine Erotik schreiben, das liegt mir nicht, definitiv nicht. Und Thriller auch nicht, aber eher aus dem Punkt, dass ich sage, ich kriege das niemals so hin wie halt so beispielsweise Herrn Fitzek oder sonst irgendwas. Das traue ich mir einfach nicht zu in dem Bereich. Ja, deswegen, das sind die beiden Bereiche, wo ich sage, eher nicht.
Das heißt, der Text würde dann, wenn sich ein neues Paar findet, schnell abbrechen.
Ja.
Und in Andeutungen verharren.
Ganz salopp gesagt, ja. Sehr wahrscheinlich, ja.
Die Elba, die erkundet, Sie haben es vorher gesagt, verschiedene Welten und hat Freunde mit unterwegs, oder?
Teilweise, ja. Also in Band 1 lernt sie gerade, also kommt sie gerade in diese neue Welt der Sternenwächter, alles drum und dran. Und lernt halt auch neue Leute kennen, die sich ja zu Freunden entwickeln, und die begleiten sie auch größtenteils durch alle Bände. Genau. Also es wird immer so ein bisschen aufgeteilt, dass sich in Band 2 zum Beispiel sie auf einem anderen Planeten landet, aber ihr Onkel und ihre Freundin trotzdem sie auf der Erde suchen und gucken, wie können wir sie wieder zurückholen. Und ja, so ein bisschen, aber die Freunde sind eigentlich immer da.
Gibt es Sequenzen, wo man weiß, die muss ich jetzt schreiben, die müssen jetzt irgendwie unangebracht werden. Ich habe aber davor schon keinen Bock, das zu machen. Also wenn man jetzt Figuren entwickelt, geht es irgendwann darum, wie die aussehen, wie die sich kleiden. Also so, dass der Leser ja ein Bild von denen kriegt. Ne? Das muss aber irgendwo dann ja, sagen wir mal, verkaufbarer.
Ja.
Haben Sie da dann ein Zettelchen oder irgendwo Stichpunkte, wo Sie sagen, das muss ich noch, das muss noch, das muss noch, das muss noch? Oder weiß man das dann irgendwann, dass das Bild jetzt schon
komplett ist? Ich mache das meistens so, ich habe ja Kostümdesign studiert, also dementsprechend auch Modedesign und Zeichnungen alles gemacht, und ich zeichne immer von meinen Charakteren das, was ich gerade beschreibe. Also wenn ich die Haare beschreibe, zeichne ich mir auf dem Blatt die Haare und male dann später das Gesicht dazu, und dass es am Ende ein Puzzleteil gibt. Also ich puzzle mir dann meinen Charakter auf Papier in der Zeichnung zusammen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich weiß gar nicht, wie groß die eigentlich ist, dann habe ich halt noch keinen Körper gezeichnet, weil ich dann nicht sagen kann, okay, gut, ich muss mal gucken, wie groß ist die ungefähr.
Das heißt, es gibt zu jedem Buch eigentlich auch noch ein Bildband oder ja. Skizzeheft oder ja, sowas?
Ja, es gibt zu jedem Buch noch ein Bildband mit Moodboards, das Farbschema, dann teilweise die ganzen Entwürfe für die Cover oder halt auch die Charaktere und das gibt's alles noch, ja.
David, wie ist es bei dir? Sind es bei dir Fresszettel oder steht es im Exposé drin? Oder?
Ich notiere mir das meistens in den Text tatsächlich und zwar so in extra großer Schrift und unterlegt es dann mit Farbe oder so, dass, ne, so wie du, genau. Ja. Dass man an der Stelle muss jetzt noch das und das machen. Wir machen manchmal die Lust drauf und das gibt es tatsächlich, also so Äußerlichkeiten sind manchmal ein bisschen anstrengend.
Stell dich mal vor, ja. Ich habe noch kein Buch geschrieben, aber das ist mir ja manchmal beim Lesen anstrengend.
Ja, genau.
Wenn sie dann
genau.
irgendwo hinkommen und jetzt wird das Weste, jetzt wird erstmal das Haus geschildert. Ja. Ich habe eigentlich keinen Bock jetzt, ja. Wie, ne?
Furchtbar.
So.
Also,
Herr der Ringe, die erste 100 Seiten.
Ja, okay, das habe ich nie gelesen, aber...
Das ist, und da mache ich mir dann Notizen, ne, und oft, und das ist natürlich auch die Kunst, dass man es schafft, mit nur zwei Dinge eigentlich die ganze Person zu beschreiben.
Das Bild.
Dass das irgendwie, ich weiß nicht, ich versuche das jetzt in meinem Roman am Anfang mit der ersten Szene, ist, wie er seine Tochter vom Kindergarten abholt und dann klettert die Rutschnuff und dann sagt halt, der guckt, dass er und er einen blonden Topfschnitt weht im Wind, wenn sie da runter rutscht und fertig und das war's.
Ja, dann, der Topfschnitt, ne?
Und dann ist, genau, und es ist klar, dass sie noch nicht so alt ist und so und das muss erst mal lange. Ich denke, das und das ist ja grundsätzlich was, dass man kann den Leser schon was zutraue. Die können meistens das ist gerade bei Kurzgeschichten und Erzählungen so, dass die im Grunde die Geschichte dann gedanklich weiterschreiben sollen und man kann denen das auch zutrauen und nicht alles beschreibe. Das ist das Schlimmste, finde ich, bei Büchern, wenn ich alles erzählt kriege und keinerlei Spielraum mehr als Leser selber habe zu sagen, okay, das hätte ich jetzt gern so oder das geht in die Richtung. Finde ich ganz furchtbar, wenn alles auserzählt wird.
Ich merke das immer, ich bin kein großer Leser, aber ich mag Krimis lesen und ich habe die Camilleri-Montalbano-Reihe geliebt. Ne? Und die sind ja all gleich lang, die Bücher. Völlig identisch, ne? Jedes Kapitel immer gleich lang. Und da wird eben in drei Zeilen ganz viel erzählt und da kommen ganz viele Informationen. Es ist nur das Allernötigste, was da drin steht. Länger erzählt wird eigentlich nur, wenn er essen geht oder wenn er was träumt oder ja. Also, ja. Und das krasse Geschichte sind diese. Romane von Martin Walker über das Périgord, ne, den dortigen Chef de Police Bruno, ja, der wird erstmal seideweiß und er geht in die Garde und da sind sie Hühner und er begrüßt die Hühner an dem Morgen und die Landschaft und da kommt das Pferd und deshalb lese ich die gar nicht, sondern höre sie nur als Hörbuch beim Fahrradfahren, weil ich denke, beim Lesen, der dich achtmal einschlafen.
Ja. Also richtig, das genau.
Es gibt so ganz unterschiedliche
absolut.
Stile. Ja. Es ist aber doch toll, oder?
Dass ja, man natürlich. Mit ja, genau. Absolut.
So
absolut.
Unterschiedlich ja. umgehen kann.
Genau.
Und das mache ich immer darauf fest, dass der Ende so ganz schnell bei der Kaffee, also steht 6 Espressi nun oder so, und beim anderen sind es 6 Seiten, bis dann
rausgekommen. Ja, das ist natürlich auch, hängt ganz viel davon ab, was man gern liest, wenn man beginnt, Autor zu werden, sozusagen, was ihm dann besonders geprägt hat und packt, das bleibt auch. Also das ist was, die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht. Also ich war kein großartiger Leser in der Oberstufe, aber es gab jetzt die Verwandlung von Kafka, hat mich sofort gepackt, weil ich dieses abgefahrene Ding, da ist ein Ungeziefer, was soll denn das? Ne? Und das hat mich durch diese ganze Erzählung getragen und das sind schon noch, also Kafka ist schon noch ein Autor, den ich heute auch noch sehr gern lese und dann kommt man über die Schiene auf andere halt und das bleibt bei Emme dann, das merkt man schon, also die Autoren, die ich damals schon gut fand und die mich geprägt haben, also Raymond Carver ist so ein Amerikaner, der ganz reduzierte Kurzgeschichte geschrieben hat, wo wirklich ganz essentiell, wo man jeden Satz genau lesen muss, weil schon geht was durch die Lappe und dann sind die drei Seiten rum und man denkt, hä, was ist denn jetzt passiert?
Was ist passiert?
Was, was soll denn das jetzt? Und wenn man genau liest, es steckt in jedem Satz viel mehr drin. Und das ist eigentlich die Kunst, ne? Dass in einem Satz und in einem Text viel mehr drinsteckt, als das, was da steht. Das hat mein Lehrer mal gesagt, wo ich in Darmstadt war. Jeder Text hat einen Bedeutungsüberschuss. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und dieser ist in, da passiert was, da wird es interessant, ne?
Ja. Und er ist vor dem Autor manchmal, habe ich vorher gelernt.
Ja, richtig, ganz genau, ja.
Ich habe halt auch was gelernt, ja. das finde ich toll. Und ich glaube tatsächlich, dass mir das ab und zu auch schon so gegangen ist, obwohl ich noch nie ein Buch geschrieben habe, aber ich muss so viel Texte schreiben, Grußwörter, Reden, ne, die dann manchmal in eine andere Richtung gehen, als ich das eigentlich von vornherein vorgehabt habe.
Ja.
So, Rede zum Volkstrauertag. Irgendwann bringe ich mal mehr inzwischen 21 Rede zu 20 Corona zum Volkstrauertag raus. Ja, weil es völlig irrsinnig ist, dass ich jedes Jahr mich hinsetze und da eine Rede für schreibe.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Ich glaube, ich bin irgendwann der Letzte, der das macht. Ja? Und, und jedes Mal denkst du, musst jetzt wieder irgendwas. Ja, und es geht dann tatsächlich manchmal in eine andere Richtung. Ja, den Gedanken nehme ich halt mit.
Ja.
Liebe Frau König, wenn man dann für sich selber mit dem Buch so im Reinen ist, dann ist schon der Weg zur Veröffentlichung doch noch weit. Braucht einen Verlag, einer muss das drucken. Irgendwie muss das zum Buch werden. Also Ausdrucker am Drucker, das ist das Ende. Aber
genau. Also es gibt natürlich die Möglichkeit über einen Verlag. Es gibt auch Agenturen, die das machen, die das übernehmen, dann die Vermittlung zum Verlag. Es gibt aber auch den Selbstverlag. Also den habe ich zum Beispiel gewählt, den Weg einfach, dass ich halt dieses eine Jahr, diese eine Jahresfrist für mich einhalten konnte, dass ich immer am gleichen Tag rausgebracht habe. Ich hatte ein bisschen mehr Möglichkeiten in der kreativen Werbung für mich, Werbung zu machen in der Art, wie ich es gerne möchte. Aber aufgrund auch zum Beispiel auch, dass ich mit diesen Erotik-Themen Probleme habe zu schreiben. Es gibt viele Verlage, die mittlerweile sagen, es muss rein, es muss, gewisse Sachen müssen erfüllt werden. Und da denke ich mir so, ich bin mir nicht immer sicher, ob ich das dann möchte. Oder ob es dann meine Geschichte an sich zu sehr verdrehen würde. Deswegen finde ich den Selbstverlag ganz praktisch eigentlich.
Und wie funktioniert das?
Ich habe zum Beispiel über ePubli veröffentlicht bis jetzt. Und das ist eine Webseite, da kannst du dann dein Dokument, dein Manuskript, wenn es natürlich formatiert ist, hochladen. Und dann geht es eigentlich Print on Demand. Also sobald jemand was bestellt, wird es gedruckt. Heißt, es entstehen keine Lagerkosten, es entstehen eigentlich nur die Produktionskosten. Und dann kriegt man halt von dem Betrag seine Tantieme ab.
Und Lektorat, wie läuft das? Also jemand, der die sich das Ganze dann durchliest vor der Veröffentlichung, kann man das so, ist das falsche Begriff oder muss man sich das so vorstellen als Laie?
So ähnlich. Also das Lektorat bei mir zum Beispiel war immer so, dass sie halt die Grammatik geprüft hat, Textformatierung, Satzzeichen, aber halt auch der rote Faden in der Geschichte. Also wenn irgendwo mal Logikfehler drin waren, wenn Zeitfehler drin waren, was auch relativ oft passiert, dass man sagt, dass sie dann gesagt hat, okay, du, hör mal, das sind irgendwie, da fehlen mir 3 Wochen, wo sind die? Woher
das merkt man jetzt gar nicht. Wer macht das jetzt in ihrem Fall, wenn sie eben Selbstverlag veröffentlichen?
Es gibt in Deutschland viele selbstständige Lektoren. Und die kann, also es gibt so ein Lektorenverzeichnis, da kann man dann gucken, welche Lektoren lektorieren Fantasy-Geschichten, welche machen historische Romane, welche machen Thriller und da kann man dann anschreiben. Meistens gibt es auch so eine kleine Lektoratsprobe, das so, ich glaube, sind meistens so 10 Seiten. Und wenn das dann mit einem passt, dass man sagt, okay, gut, dieser Korrekturstil oder Lektoratstil gefällt mir, da kommt man dann zusammen irgendwann im Laufe der Zeit.
Und dann wird es gelesen und gibt es dann inhaltliche Rückmeldungen, ja. So nach, also Rechtschreibfehler oder Grammatikkomma-Zeit ist das Ende. Aber gibt es auch inhaltliche?
Ja.
Elba ist eine dumme Kuh hier, die müssen mal zu Foto kommen mit dem Typ.
Also ich glaube, der Lieblingskommentar meiner Lektorin war immer, da muss mehr Drama rein, das Kind muss mehr leiden. Und ich denke mir immer so, oh Gott, ich weine ja schon fast beim Schreiben, weil das Kind so viel leidet, aber wieso muss die jetzt noch mehr leiden? Ja, aber das war meistens so das Thema, das meine Lektorin immer angemerkt hat, immer so schön mit, es gibt ja in Word die Kommentarfunktion, die war dann sehr oft genannt.
David, wie ist bei dir der Weg gewesen zum Verlag?
Ja, also bei mir waren es jeweils Verlage bei den 2 Büchern jetzt und das Ende war über persönliche Kontakte von anderen Autoren, die dann gesagt haben, hätte ich nicht Interesse bei diesem Verlag das zu machen, also bei Daniels Hang jetzt war das so. Und beim zweiten war es tatsächlich Zufall, da war ich auf der Mini-Pressemesse in Mainz. Das ist relativ groß, die Buchmesse alle zwei Jahre für Independent-Verlage, also kleinere Verlage. Und da habe ich über ein paar Umwege den jetzigen Verlag, bei dem ich das letzte Buch gemacht habe, kennengelernt, weil ich fand die extrem nett und aufgeschlossen mir gegenüber. Ja, und das, so hat es dann funktioniert. Die haben dann gesagt, ah, schick doch mal was. Und habe ich dann. Und da hat dann den, die sind zu dritt oder zu viert. Und der stellvertretende Verlagsleiter ist halt auch der Lektor. Und mit dem habe ich dann das hin und her geschickt die ganze Zeit. Und ja.
Der letzte Gruß durchs blinde Fenster.
Ja, genau, genau. Mhm.
Und auch da viele auch inhaltliche, sagen wir mal, Weiterentwicklungen gemeinsam dann, wenn als die Texte fertig waren, oder wie muss man sich das vorstellen?
Tatsächlich wenig in dem Fall, weil also die Geschichte in sich schon geschlossen waren und auch wirklich, also gut waren, sag ich jetzt einfach mal. Er hat auch, das fand ich toll, er hat auch an mancher Stelle so Kommentare gemacht, ah, oh, der Schluss gefällt mir super, wunderbar und so weiter. Das fand ich auch sehr erbaulich, ja. Kann man ja auch mal machen. An mancher Stelle war es dann auch knallhart, die Rückmeldung gibt es schon. Aber das war alles im Rahmen, ja. Und dann,
Und die Rückmeldungen sind sprachlicher Natur?
Ja, oder? Also man merkt, also was man ganz oft hat, ist, dass man zum Beispiel gern irgendwelche Füllwörter benutzt, die alle brutal rausgestrichen werden, weil sie einfach nicht nötig sind. Auch für die Geschichte nicht nötig sind, gar nicht. Und auch das Tempo wegnehmen. Und das fällt ihm aber einfach nicht mehr auf. Das kann man 100-mal durchlesen, es fällt ihm nicht mehr auf. Und dafür braucht man dann irgendwann Leute, die das genau mit unverstelltem Blick darauf gucken, ja.
So ein Verlag sagt er einem davor, wenn du bei uns veröffentlichst, kriegst du so und so viel Geld? Oder sagt er, wenn du bei uns veröffentlichst, kriegst du pro Buch so viel Geld? Oder wie lässt du
das? Genau, also man unterschreibt dann einen Verlagsvertrag für dieses Werk. Also es gibt natürlich auch die großen Verlage, nehmen im generell UNA-Vertrag. Oder gleich mit drei Büchern in den nächsten fünf Jahren oder so irgendwas. Weil man da auch überlegen muss, ob man das will, weil das ist schon... Ich war schon abgeknebelt,
dann muss man liefern.
Ja, eben. Und, aber in meinem Fall war es jetzt so bei dem, dass ich für dieses Buch, mit dem ich den Vertrag geschlossen habe, und dann heißt es halt, pro verkauftem Exemplar kriegt man dann die übliche, ich glaube 20% oder so irgendwas. Ja, ja, so ist das.
Und gibt es fürs neue Buch schon den Verlag?
Nee, da versuche ich tatsächlich die große Runde zu machen, weil ich das gern bei einem größeren Verlag platzieren würde. Und auch glaube ich, die Story und die Thematik und neue Vaterrolle etc., das passt schon. Aber wie es eben angesprochen ist, da braucht man Agentur. Ohne Agentur hat man keine Chance, zum großen Verlag zu kommen. Man kann diese berühmte Stories von uneingesandten Manuskripten. Keine Chance. Die schmeißen die fort. Die lesen sie nicht. Also ein mir bekannter Autor, der beim Großverlag hat gesagt, die Griechen im Jahr 10.000 Manuskripte geschickt und die schmeißen sie sofort weg, weil sie einfach unmöglich das lesen können. Unmöglich lesen können. Und das sind die Agenturen, sind dann so diese...
Die Vermittler.
Die Gatekeeper sozusagen, die den ganzen Scheiß wegdrücken, ne, in Anführungsstriche, aber, genau. Und die dann vermitteln, ja.
Da freut mich gerade, da gibt es so einen Film, wo einer in... irgendwo hinkommt, wo die Manuskripte liegen, die nicht veröffentlicht worden sind. Ach, jetzt fällt mir tatsächlich wieder nicht ein, wie der heißt. Gibt es einen französischen Film oder was, wo dann sich einer auf die Suche macht noch, gut, ist egal. Also wer das kennt und jetzt sagt, hey, das heißt doch sowieso beim Hören von dem Podcast, ne? Da freuen wir uns gerade, weil du gesagt hast, uneingesendete Manuskripte. Und so eine Agentur hast du jetzt schon an der Hand oder haben wir Kontakt aufgenommen?
Ich schaffe jetzt schon im Vorfeld, um den Text so zu glätten und so zu stylen, dass er für Agenturen interessant ist, ohne dass ich jetzt meine Seele verkäfe sozusagen. Ja. Arbeite ich jetzt schon mit einer ehemaligen Agentin zusammen, die jetzt
die
sozusagen...
Die weiß, wie es geht.
Nächste Woche habe ich wieder ein Zoom-Meeting mit der und die ist auch knallhart übrigens. Die sagt, ja, das, so nehmen die das nicht, du bist auf einem guten Weg, aber so noch nicht. Brauchst noch ein halbes Jahr. kriegt man gleich gesagt.
So sagt sie das.
Ja, ja.
Und was sind dann die Punkte, wo die sagt, das musst du ändern? Also sind das sprachliche?
Ist das sprachlich gar nicht. Ja, doch auch schneller, ne? Ganz viel rausstreichen, ganz viel, was man nicht braucht für die Story, wo man selber meint, das muss nicht. Aber sie danach sagt, ja, und dann steht er aufmals, dann trinkt er 5-mal eine Tasse Kaffee, sagst das einmal und dann ist es für die nächste 20 Seiten auch gut. Und dann fällt ihm das auch erst auf, ne? Das stimmt. Also man braucht es vielleicht auch, weil erstmal um das nicht zu schreiben als Autor, damit man weiß, wo man ist in der Geschichte und dann kann man es dann noch wieder rausstreichen. Mhm. Aber das macht die schon knallhart, aber sehr gut und das hilft mir enorm. Und die hat dann auch selber Kontakte zu Agenturen und über, das ist halt so das übliche Geschäft, wie es halt woanders da ist, über Netzwerke halt. Ne? Also ich kenne jetzt ein paar wirklich bekannte Autoren über ein paar Ecke. Ich habe Ende letzten Jahres in Landau den Mattersalfeld-Förderpreis kriegt vom Land Rheinland-Pfalz und der Hauptpreis wird der Tijan Sila kriegt, das ist der Schas Laudere, ist ein ganz bekannter Autor, der Ingeborg-Bachmann-Preis letztes Jahr gewonnen, also so das große Ding. Und mit dem habe ich mich jetzt auch ein bisschen Kontakt aufgenommen und mich mal getroffen und er hat gesagt, wenn du Agentur suchst, ich helfe da und mal gucken mal und so. So läuft das Geschäft halt. Ne? Also man braucht wirklich Netzwerke
und im Vorfeld schon. Die Agentur muss man selber bezahlen.
Nee, die Agentur nimmt wenn sie es dich gut findet und die geht dann mit dem Manuskript an die Verlage und kriegt wiederum
vom Verlag.
Und der Verlag bezahlt dann Geld für den Manuskript und die Agentur kriegt, glaube ich, 20% von diesem Preis. Und noch einmal für Buchverkäufe dann Summe X. Und eine Bekannte von mir, die hat vor einigen Jahren beim Diogenes Verlag ein Buch platziert und die hat, also eine tolle Agentur aus Frankfurt, der würde ich gerne gehen, die würde ich sofort nehmen. Und die hat wirklich, wirklich viel Geld damit verdient. Was der Verlag bezahlt hat für das Manuskript, ist verrückt.
Also, ja. Kleiner Einblick noch in den Weg zum großen Verlag. Sicher wären die, wäre der Preis jetzt auf die Limburg und sowas auch helfen. Ne?
Das wird helfen.
Kann, das wird, und so
ist es, das wird mit Sicherheit helfen, ja. Also auch der jetzt in Limburg in der Jury saß, der sagt bei einer guten Agentur, der hat gleich gesagt, ich schreibe da auch gerne einen O-Ton aus meiner Rede, aus meiner Laudatio für dich und das kannst du dir mitschicken. Alles keine Gewähr, dass das funktioniert. Mhm. Ne? Also die sind schon, das muss, der Text muss überzeugen, ansonsten kann man es vergessen. Aber da kann man was tun als Autor, dass der Text überzeugt. Und ich glaube, was auch wirklich wichtig ist, und das ist auch etwas, wo ich mich selber disziplinieren muss, man darf nicht meinen, man muss es gleich rausscherren. Man muss sich Zeit nehmen. Man muss sich wirklich Zeit nehmen, das Ding zu entwickeln. Man denkt ständig, man ist schon irgendwie, man hat schon was Cooles und Tolles und dann denkt, merkt man doch, nee, es ist noch nicht und man kann sich Zeit lassen.
Und dafür braucht man eben Agenten, Lektoren.
Ja.
Die dann so begleiten, auf den
genau.
Weg nehmen. Mhm. Herr König hat vorher auch gedeutet, man muss dann manchmal bei Verlagen auch glätte Texte vielleicht auch in die Story ein bisschen anpassen, habe ich das richtig so verstanden, dass
genau.
Manche Sachen einfach auch gewollt sind, eher inhaltlich, wo man sagt, das fehlt noch, ne, das Themengebiet fehlt noch, das muss da noch nahe oder so.
Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Erstlingswerk auch einen Verlag und da ging es damals um das viktorianische London und ich habe dann von meinem Verlag gehört bekommen, dass ich es sanfter schreiben muss, weil das doch niemals so brutal gewesen wäre und da man aufgrund von meiner Kostümgeschichte-Studium so ein bisschen das Thema kannte und so ein bisschen auch die Bücher kannte und alles so. Also generell, ich habe sehr viel recherchiert und war der Meinung, dass ich schon relativ sanft geschrieben habe für das, was die damals alles durchleben mussten, in den Armenvierteln sozusagen. Da war ich dann nicht bereit zu sagen, ich mache das einfach nur schön, damit es dann halt die Leserschaft gefällt. Das möchte ich eigentlich nicht, für dann ist es mir lieber so, ich schreibe es, ich bin es von der Seele los, also mein Seelentraum sozusagen ist fertig. Das Buch ist fertig, ich kann mir ja ruhig schlafen und wenn es keiner liest, ist es auch vollkommen okay, aber ich habe es geschrieben und bin glücklich und bin aber dann meinem Weg treu geblieben und habe es nicht einfach verschönert, nur weil es dann der Masse besser gefällt. Das war irgendwie nie mein Ding.
Ist es bei dir bei dem jetzigen Roman auch so, David, dass du die Rückmeldung kriegst, das fehlt noch oder das brauchen wir noch?
Ja, absolut, aber jetzt noch, also tatsächlich so, dass ich auch gut damit leben kann, ne? Also nicht rein,
nicht Seeleverkäufe,
genau, nicht rein auf Verkauf irgendwie deshalb und so, sondern alles, wo ich sage, ja, das ist in der Geschichte selber auch sinnig, insofern genau. Ja, und es ist immer noch, wie gesagt, es ist noch in dem Stadium, wo ich sage, ich bin gern bereit, Anpassungen auch in der Geschichte selber zu treffen. So perfekt kenne ich die Figur auch noch nicht, dass die nicht noch eine andere Richtung, Wendung nehmen können. Und da bin ich auch offen dafür. Absolut, ja.
Jetzt werden wir zum in dem letzten Drittel unseres Gesprächs auch nochmal ein bisschen auf die Personen blicken. Ich wollte eigentlich halt, aber das ist ja dann immer, ach, dieses Gespräch nimmt ja immer den Verlauf, den man selber gar nicht kennt. Ne?
Ja.
Es ist auch so genau, ein bisschen ja, wie beim Schreiben, denke ich. Und ich wollte eigentlich am Anfang sagen, hello an die zwei Fasnachter. Ne? Weil in der letzten Fasnachtskampagne habe ich die Frau König erlebt bei uns im Sitzungssaal, ja, auf Kölsch. Ein bisschen was vorzutragen, ne?
Ja, das stimmt.
Sie sind aber Kölner, um das richtig, gleich aus genau. der Welt zu schaffen, was ich jetzt vorher schon gesagt habe. Kommen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, aus der Eifel. Mhm. Wahrscheinlich von dort, wo Mord mit Aussicht gedreht worden ist, ne? Aus Hengarsch.
So ähnlich, aus Wittlich. Ja. Da die Säubrenner Ecke sozusagen. Sehr traditionelles Völkchen auf jeden Fall. Ich bin aber habe auch jahrelang in Köln gelebt, berufsbedingt. Und habe dann eigentlich damals auch schon mein Herz ein bisschen an Köln verloren. Bin dann wegen der Liebe weggezogen, wegen der Liebe auch wieder in die Pfalz und habe mich dann in die Pfalz verliebt. Und kann jetzt sozusagen beides kombinieren. Also meine kölsche Zunge im Pfälzer Rathaus, das ist ganz witzig.
Und auch die Lebensfreude, die der Kölner mitbringt. Ne?
Ja, die und ist, ich sag mal, relativ identisch zur Pfalz, muss ich sagen. Das finde ich
dann,
sehr, sehr schön.
Die
schön
zusammenpasst. Ja. Und da haben sie einen Beitrag, also so eine kleine Rett gemacht, die auch sehr witzig war und einfach so auch nochmal völlig andere Slang in die Veranstaltung gebracht hat. Ne? Das war sehr angenehm und einfach richtig Spaß gemacht. Sie würden auch so Fasnacht machen? Ich meine, die Rillen sind immer so, ne? Immer KGR, ja, sucht immer Aktive, also kann man gern, Sebastian, heute beste Kontakte als Ex-Prinz, der redet immer nachher teil. Ne?
Ja. An sich ja, allerdings mein Herz hängt ja noch ein bisschen in Köln, also heißt so ein paar Feiertage in Anführungszeichen bin ich dann schon in Köln. Um die Jacke-Zeit dementsprechend, ich könnte gar nicht in dem Ausmaß, wie ich es gerne unterstützen würde, hier in der Pfalz Karneval feiern.
Die Kölner, die tun nur viel mehr Singen als... Ja. Also reden, hat man manchmal.
Das ist richtig, ja.
Also dieses politische, das ist ja eher so das FDP-ner Mainzer, ja, der Till, der immer so ein bisschen sich anhört, wie wenn er aus der FDP-Parteizentrale kommt. Das ist ja nun nicht so ganz erst, denke ich.
Nein. Wobei ich auch sagen muss, ich kann aber nicht singen. Also dementsprechend, ich feiere gern, aber ich enthalte mich dann beim Singen.
Also singe nur im ganz privaten Kreis.
Ich glaube selbst da nicht.
Und der David hat es ja mit der Fußballer-Lehrer schon mitgemacht. Und mein Lieblingsgag auf der ganzen Prunksitzung, die 85 Kilo, oder?
Ja, was? Genau,
das ist
ja.
Einfach sau witzig. Du warst der Trainer, ne?
Ich war der Trainer, ja.
Der genau. So sich aufregt, dass die Jungs nicht beikommen so. Und wo hocken er dann und so.
Ja,
ne?
Ja.
Sau witzig, einfach so viel Selbstironie und so. Also ja. Das hat mir super gut gefallen.
Ja, braucht man Selbstironie, würde ich sagen. Übrigens auch beim Schreiben vielleicht, dass man sich nicht immer ganz ernst nimmt. Zum richtigen Zeitpunkt auch ein bisschen einordnet, was man da eigentlich macht. Ne?
Ja. Und dann sind die Jungs gekommen übrigens und haben einen Gattetanz gemacht als Männer.
Ja.
Was auch großartig angekommen ist.
Ja,
ne? Was einfach auch... Ja, ach, die, wenn man dann so sieht, ne, die sind dann alle so trainiert, ne?
Ja,
die sind
ja.
So Kraftsport trainiert, David.
Ja, ne? Ja. Ja, aber es sind noch der Halbzeit platt, ne?
Ja, ja.
Also, Kinder Nimi und ich muss 70, 80 Minuten spielen. Also das geht ja nicht, ne? Aber trotzdem, wirklich, aber das hat sich natürlich.
So durchstellen.
Ja, die waren schon. Aber das, also das Gute war ja, dass das hat sich ja ausgezahlt, weil jo, die Hebefigur am Schluss war ja das große Finale, dass die arme Kerl mich hochkurven
genau.
Tatsächlich.
Die Hände standen von oben vor, ne? Bist dann quasi mit dem Kopf durch die Bähe.
Durch die Bähe von unserem Sebastian Hellmann, der Turner war früher, der hat gesagt, ich kann das noch. Und es hat er wirklich gekinnt, ja. Und dann war das. Das war gut. Hat Spaß
ja,
gemacht.
Ja, eigentlich einfach Spaß gemacht.
Ja, ja. Ne?
Das ist so im Übrigen auch das Tolle daran. Ne? Ich bin ja selber auch ab und zu Fasnachter und man macht das so, man hat dann immer so gesagt, ja, man will im Mittelpunkt stehen und so, ja klar, will man auch irgendwo, ne, dass Leute lachen und klatschen. Oder, aber es ist für einen selber ein Pläsier zu machen.
Mhm, natürlich,
und,
absolut.
Da sind wir dann schon wieder beim Schreiben. Es ist auch immer noch ein bisschen Pläsier. Mhm. Wenn gleich der Versuch, ich habe es klar rausgehört, ne, die großen Verlage, die natürlich all meinen Podcast hören, die werden irgendwann auch Schlange stehen. Und wenn man dort landet, David, dann gibt's auch, dann kann man auch Geld damit verdienen.
Ja.
Irgendwann.
Ja, vielleicht. Irgendwann, genau. Also man kann dann tatsächlich so die Mischung aus quasi das, was die fürs Manuskript zahlen, also den Vorschuss, den man dann kriegt, plus Buchverkäufe, plus vielleicht dann Preise, auch größere Preise. Das ist dann ein Gesamtpaket, wo es sich dann tatsächlich lohnt, ja.
Also wer jetzt gern was lesen will von den zwei, ich habe die Titel ja vorher genannt, der findet das alles bei Amazon, aber auch woanders da. Kann man gern kaufen und erwerben. Diese Kurzgeschichte, mit der du auf der Limburg gewohnt hast, gibt es die im Internet oder ist die
verfügbar? Nein, die gibt es tatsächlich noch nicht. Ich habe auch schon einen neuen Erzählband im Kopf, der nach dem Roman, wenn ich den mal habe, auch erscheinen wird.
Und
da wäre dann Festung mit Sicherheit mit drin, ja.
Mit drin. Ja. Ich habe ein Buch mitgenommen. Ne? Man muss ja dann natürlich, wenn man sich mit Autoren an den Tisch setzt, muss man ja auch selber was mitbringen. Wolf Haas, mhm. Einer meiner liebsten Autoren, Verteidigung der Missionarstellung. Er erzählt die Geschichte seiner diversen Liebesereignisse im Leben. Und jedes Mal, wenn er sich verliebt, passiert eine riesige globale Katastrophe. Er hat es vor Corona geschrieben, aber eigentlich wäre Corona ist noch so das i-Tüpfelchen gewesen. Ne? Emma bricht der Rinderwahnsinn in England aus und so, ne? Und dann in China die Vogelgrippe oder was weiß ich was. Und jedes Mal hat er sich gerade wieder in jemanden verliebt, also der Protagonist. Und ich habe gedacht, ich muss ja irgendwie ein Buch mitnehmen, ne? Weil ich das auch so cool damals fand beim Lesen. Und habe da halt durchgeblättert und bin tatsächlich ganz hinten gelandet. Ganz hinten und habe gedacht, ich muss jetzt echt mal halt in meinem Podcast was vorlesen. Also er überlegt sich, was er im November machen kann. Und da, David, ne? Diese große Buchstaben, wie du vorher gesagt hast. Ne? Mhm,
genau.
Tatsächlich ist das bei ihm eventuell hier noch einfügen, wie es in der Sterbenacht meines Vaters gegen 5 Uhr früh zu schneien begann. Mhm. Ne? Und dann schreibt er dann, was er noch einfügen will. Und das hat nicht rausgenommen. Ne?
Ja.
Ach, sau witzig gemacht
super.
Irgendwie. Und ist dann im November. Und was mache ich jetzt? Fliege ich jetzt auf die Malediven? Was soll ich da noch machen? Oder nach Südafrika? Oder in die Berge bleiben? Und dann sagt er, eventuell könnte ich dort irgendwo ein Buch anfangen. Andererseits, wenn ich ein Buch anfange, kann ich genauso gut daheim bleiben. Meine Ehefrau MacBook Air ist auch wieder repariert, fast wie neu. Alles funktioniert so gut. Tipp, tipp, tipp. Verrate mir bitte mal deinen Namen, sagte Benjamin Lee Baumgartner, das ist der Protagonist, zu der Burgerverkäuferin. Lernt also wieder eine neue Frau kennen, wie gut diese Tasten gehen. Tick, tack, tack. Man muss nur die Finger drauflegen. Picke, packe, klipp, klapp, flup, 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 knack, knack, knack. Irgendwie peck, peck, peck geht es von selbst. Fast wie bei diesen Zauberklavieren, wo die Tasten ohne Pianisten spielen. Ich finde, wenn man erst einmal den Namen weiß, ist der Zauber schon zerstört. Sagt er, sagt sie, hätte er fast gesagt. Der Anfang ist immer am leichtesten. Das ist der letzte Satz in dem Buch, ja. Und wenn man den Namen kennt, dann ist irgendwie der Zauber dahin. Mhm. Ist der erste oder der letzte Satz am leichtesten, Frau König?
Das ist eine gute Frage. Jetzt Bezug nimmt auf die Elba-Reihe, war es immer der letzte Satz. Jetzt bei dem Erstlingswerk war es der erste Satz, weil man da wusste, okay, gut, somit soll es anfangen. Aber bei Elba war es immer der letzte Satz. Der stand meistens schon fest, bevor der Titel überhaupt feststand, bevor irgendwie da die Handlung feststand und ja.
Und der Titel, wann entsteht der? Weil wenn man den Namen kennt, dann ist der Zauber zerstört.
Also bei Elba und die Sternwale war es wirklich so ganz am Anfang. Ich hatte mit meiner Freundin zusammen damals überlegt, weil sie halt auch Wale ganz toll findet und Sterne ganz toll findet. Und dementsprechend hat das irgendwie sich so ein bisschen ergeben. Die anderen zwei Titel kamen wirklich erst, als die Lektorin meinte, wie heißt denn das eigentlich jetzt? Und das war so ein bisschen, ich weiß noch nicht, Elba und...
Sind das so Kunstbegriffe, ne? Die dann das beide so ein bisschen vereinen, ne?
Genau, genau. Deswegen, das war so ein bisschen schwierig, dann, ja, das überlege ich später, das mache ich später. Das, oh ja, es ist schon im Lektorat und ja, wie heißt denn, genau, gute Frage, wie heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, ich schreibe dir morgen und dann wurde es irgendwie so eine Woche später, bis man wirklich überlegt hat und bis man sich entschieden hat und ja, mache ich es jetzt so, ja, mache ich es jetzt anders, mache ich es dann vielleicht doch ganz anders oder mache ich das Altes? Es war, die Namensfindung fand ich auch teilweise sehr schwierig irgendwie. Es klingt sehr banal, also ne, dementsprechend ist das nicht gerade so die, ich sag mal, tiefgehendsten Titelbezeichnungen, die ich jetzt für die drei Bücher habe, aber es war wirklich schwierig, dann zu entscheiden, was machst du jetzt?
David, und was würdest du sagen, der erste oder der letzte am schwierigsten und ist der Zauber dahin, wenn man den Namen kennt?
Ja, schon ein bisschen. Ne? Der erste Satz ist schon schwierig, weil der kann natürlich oder sollte vielleicht einiges schon beinhalten, was dann kommt. Der letzte Satz ist eigentlich, wenn man weiß, also wenn man mit dem zufrieden ist, was man bisher geschrieben hat und dann am Ende ist das auch ein sehr schönes Gefühl, weil man dann eigentlich genau weiß, jetzt kann nur noch das kommen und dann tippt man das ey und dann hat man vielleicht auch mal so einen erhabenen Moment, wo man dann denkt, ja, jetzt ist es eigentlich gut. So wie wenn man ein Buch zu Ende liest, wo einem wirklich gefallen hat und auch beschäftigt hat, wo man dann so noch einen Moment, das hat der Raymond Carver, wo ich vorhin auch gesagt habe, das war so einer von meinen Vorbilder, in Anführungsstriche, stilistisch, der hat das mal gesagt, naja, also wenn wir als Autor erreichen, dass die Leute unsere Bücher zu Ende lesen und dann wenigstens noch eine Minute sitzen bleiben und einfach nur überlächeln und ein bisschen, wie, dass die Zeit kurz stillsteht, dann, und danach gehen sie natürlich wieder in den Alltag, was schunscht. Aber diese Minute, die ist wichtig. Und wenn wir das schaffen, haben wir eigentlich viel erreicht. Finde ich eigentlich eine gute Reduktion auf das, worum es geht. Ja.
Stimmt, ja. Und der Titel für dein neues Buch, der wird irgendwann entstehen, ja. wenn alles klar ist. Ne? Du bist ja, ja jetzt noch an einem Punkt, wo noch nicht ganz alles klar
ist. Genau. Ja, so ist es. Ja.
Und dann sind wir gespannt, ob es ein blindes Fenster ist oder ob es ein bisschen weniger verrät.
Ja, genau.
Ja, das war, wie ich finde, eine ganz schöne Stunde zusammen mit einer Autorin, einem Autor, die im wirklichen Leben auch nochmal ganz andere Sachen machen, aber die sich hinsetzen. Der Schneider sitzt mit einer Tasse Tee oder morgens, wenn du da auch noch Ufer brauchst, mit einem Kaffee und ihre Bilder in Worte fassen. Gibt es übrigens in der Autobiografie von Friedrich Dürrenmatt so eine schöne Erklärung, wie das ist mit den Bildern und mit den Texten, ne? Was zuerst da ist. Und der hat ja gemalt auch und hat sich selber, glaube ich, eher als Künstler denn als Autor gesehen, ne? Und der sagt, als erstes ist das Bild da. Ich habe das Bild und das Bild muss irgendwie halt in den Text dann überführt werden. Ne? Und das ist auch ein bisschen das, was wir halt besprochen haben und gehört haben von Chantal König und David Emling. Ich danke herzlich für das nette Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt an einem heißen Montagmittag beim Heiner in Rilse und San Sebastian ist mit im Urlaub und hat trotzdem unterbrochen und ist mit dabei, auch dir. Ein herzliches Dankeschön, dass es die Juni-Ausgabe meines Podcasts gibt. Ohne Sommerpause geht es weiter im Juli, August, September, Oktober. Wir sind durchgeplant und freuen uns über neue Anregungen aus dem Kreis der Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr sagt, da gibt es auch eine ganz tolle Person, über die kannst du mal was machen oder ein Thema, das ich dir empfehlen würde, dann schreibe mal einfach unter m.chart@rülsheim.de. Kriege ich nämlich zu allermeist an die E-Mail, wie sagt man, ans E-Mail-Programm und an die Tastatur und ich kann euch antworten. Vielen Dank für heute. Eine weiterhin frohe und heiße Sommerzeit. Bis bald. Tschüss.